Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute möchten wir die Lesung »Du hast mich gerufen« fortsetzen. Dabei handelt es sich um Briefe von Devotis, die Satya-Sai-Briefe in den 1990er Jahren erreichten und die uns heute einen kleinen Einblick in die sogenannten frühen Jahre geben, in der die physische Nähe zu unserem geliebten Swami ja noch so wunderbar möglich war. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya-Sai Baba in Demut zu Füßen.
Wir sitzen dicht gedrängt im Interviewzimmer. Swami hat unsere Gruppe zu einem weiteren Interview gerufen. Er kümmert sich zunächst sehr liebevoll um die Kranken und bittet uns dann in das Nebenzimmer. Hier geht er sehr liebevoll auf jeden Einzelnen ein. Es ist für mich eine ganz neue Begegnung mit Swami, weil ich mich ihm sehr verbunden und nah fühle, überhaupt nicht mehr so befangen wie bei den ersten Reisen. Wieder darf ich ganz vorn zu seinen Füßen sitzen und wieder habe ich die Mappe mit den Fotos und den Unterlagen von der Zentrumsgründung nicht dabei. Aber zum Glück war mir einige Stunden vor der Abreise noch ein guter Rat erteilt worden. Nimm doch ein Visitenkärtchen vom Zentrum mit. Das würde doch auch reichen. Und ich weiß, jetzt darf ich ihn ansprechen, den Wunsch aussprechen im Namen aller Devotees, Swami, bitte segne das neu gegründete Zentrum. Baba nimmt mir das Visitenkärtchen sofort aus der Hand, schaut es an, liest die Adresse, dreht und wendet es in seinen kleinen Händen und sagt, ja, sehr, sehr glücklich. Aber er sagt noch etwas, das ich, die gerade versuche, das Interview zu dolmetschen, nicht verstehe, weil es mein tiefster, innerster Wunsch für dieses Zentrum ist und weil nur er ihn kennt und ich ihn nie ausgesprochen habe. Und als er es ausspricht, verstehe ich es nicht, weil ich nicht damit gerechnet habe, denn er sagt, I will give a robe, ich werde euch ein Gewand geben. Einer von der Gruppe sagt, ja, ein Kleid. Yes, my robe, sagt Swami und zupft dabei an seinem Gewand. Das übersteigt meine kühnsten Vorstellungen und fassungslos vor Glück danke ich Baba. Swami fragt, wie die Arbeit im Zentrum sei und nachdem er alle meine Gedanken kennt, darf ich auch ganz ehrlich sagen, was ich manchmal gedacht habe. Swami, die Arbeit ist manchmal schwierig. Schwierig? Mit großen, dunklen, durchdringenden, erstaunten, ja fast erschreckten Augen sieht er mich an und ermahnt mich, nicht das zu sehen, was schlecht ist, sondern nur das Gute. Das Gute, das Gute und immer wieder das Gute verstärken. Swami sagt, Glück ist die Einheit mit Gott. Wie lange habe ich diese Frage im Herzen getragen, was es wohl bedeutet, wenn Baba uns immer wieder sagt, be happy, sei glücklich. Baba sagt mir, dass es nur auf die Qualität ankommt, nicht auf die Menge. Es macht nichts, wenn keine neuen Interessenten oder Mitglieder kommen. Dieser Gedanke hat mich in der letzten Zeit sehr bewegt. Er weiß, dass ich eine Antwort brauche und gibt sie mir, bevor ich die Frage stelle. Ein Tropfen Kuhmilch ist besser als ein Liter Eselsmilch. Kurz vor dem Ende des Interviews sieht Baba mir noch einmal ganz tief in die Augen. Willst du ein Gewand? Und dann kommt er mit seiner roten Einkaufstasche und teilt Vibhuti-Päckchen aus. 3 Hände voll leert er in meine Tasche. Fürs Zentrum, nicht für dich. Wie oft habe ich in den letzten Monaten gedacht, dass nur der Boden unserer Vibhuti-Dose bedeckt ist. Und auch das habe ich niemandem gesagt. Der Herr weiß um alle deine Gedanken, wirklich. Er liest mir die Wünsche einzeln von den Augen ab und ich habe dauernd das Gefühl, er hat da irgendeine Liste und jeden Abend hakt er ab, was er alles getan hat. Und nun hat das Zentrum 90 Vibhuti-Päckchen. Nach dem Interview sitze ich auf dem Tempelvorplatz und denke, was mache ich denn jetzt? Er hat's versprochen, er wird's auch einhalten. Wie lange warte ich, bis ich zum Office gehe oder eine der Aufseherinnen auf das Gewand anspreche? Was tue ich? Wann soll ich handeln? Doch ich werde wach und merke, dass er den Zeitpunkt bestimmen muss. Und wenn wir 100 Jahre darauf warten, selbst wenn ich nur mit diesen Worten, ich werde euch ein Gewand geben, nach Hause fahre, werden sich alle bestimmt genauso freuen. 6 Tage später, wir dürfen heute wieder zum Interview gehen. Wenig später spricht Baba mich an. Du denkst an das Gewand? Ich weiß. Kurz vor dem Ende des Interviews fragt Baba mich plötzlich, was willst du für euer Zentrum? Ohne zu überlegen, sage ich, Swami, Harmonie. Ja, aber was willst du von Swami? Ich habe das Gewand vergessen. Er erinnert mich daran, dass ich darum bitten soll. Swami, bitte das Gewand. Ja, ja, ich werde es geben. Das Interview ist zu Ende und Swami steht schon auf der Veranda. Plötzlich sagt er, bleib da. Er schickt die anderen fort und deutet auf mich. Setz dich hin und warte. Ich sitze ganz allein auf der Frauenseite der Veranda. Swami geht in den Tempel. Und er biegt um die Ecke mit einer Plastiktüte in der Hand, auf der Om Shri Saram steht. Ich gehe auf die Knie. Baba bleibt vor mir stehen und öffnet die Tüte, zieht das Gewand heraus, zeigt es mir und legt es wieder hinein. Und ich kann nur sagen, Swami, danke.
Oh, Jeder Mensch, jedes Tier, jede Situation oder jedes Ereignis, die negative Gefühle in uns hervorrufen, sind ein verkleideter, verborgener Segen. Es sind gesegnete Gelegenheiten, uns unsere Schwächen, Bindungen, Ängste, Erwartungen, Unsicherheiten oder unsere Selbstsüchte deutlich zu machen. Niemand wird zornig oder verwirrt aus einem Gefühl der inneren Stärke oder der Korrektheit heraus. Vielmehr gerät man gefühlsmäßig durcheinander, wenn tief in einem eine Furcht vorhanden ist. Diese Furcht kann sich in Form unterschiedlichster Gemütsregungen zeigen, wie zum Beispiel als Ärger, Verletztsein, Verbitterung, Eifersucht und Unsicherheit. Aber all diese Regungen beruhen auf einer Erfahrung, die wir mit dem abgespaltenen, verwundbaren Ego machen und der daraus folgenden Furcht. Diese Furcht wird beständig auf viele Arten durch unsere Umgebung geweckt. Wir stehen uns selbst Auge in Auge gegenüber und haben eine Chance, die falschen Vorstellungen über uns selbst zu entdecken, die uns am Empfinden des inneren Friedens und am Gefühl der inneren Sicherheit und der Liebe zu uns selbst und zu anderen hindern. Diese Vorstellungen sind das Ergebnis von Unwissenheit, von fehlender Entwicklung der Seele. Dies ist der Grund zu der Annahme, die Seele sei schwach und verwundbar und sie brauche sichere Dinge wie zum Beispiel Personen, die Zuwendung anderer und Situationen, um Sicherheit zu fühlen, um zufrieden und bestätigt zu sein. Solange wir uns von solchen Vorstellungen leiten lassen, werden wir versuchen, Glückseligkeit, Sicherheit und Bestätigung zu finden durch die Errichtung bestimmter Verhältnisse in der uns umgebenden Wirklichkeit. Wenn die Zustände hier oder wo immer wir sein mögen, die Voraussetzungen nicht erfüllen, von denen wir annehmen, dass wir sie brauchen, um uns in Ordnung zu fühlen, dann werden wir gewöhnlich unsicher, verletzt, verbittert oder ärgerlich, manchmal sogar rachsüchtig. Falls wir andererseits akzeptieren, dass nichts in unser Leben kommt, ohne dass es Babas Wille ist, der Plan Gottes, unser eigener Plan für unsere Befreiung aus dem dunklen Gefängnis der fälschlichen Identifikation mit der körperlichen Existenz, dann werden wir fragen, was will mich das Leben in diesem Fall lehren? Manchmal stellen wir diese Frage mit Aufrichtigkeit und akzeptieren, dass wir genau das Zimmer, die Zimmergefährten, die Hitze, die Krankheit, die Reaktion von Baba, das Benehmen der anderen haben sollten, dass wir all das benötigen, um die nächste tägliche Lektion vom Sadhguru selbst zu erhalten. Von Gott, das Leben selbst ist der beste Lehrer.
Abenddarshan im Buddhapati. Für mich überhaupt die schönste Stimmung jedes Mal. Die Abendsonne wirft lange Schatten, die Ruhe und der Frieden sind fast greifbar. Einheit, umfassende Liebe für alle und alles durchströmt mich. Ohne Wünsche, ohne Sorgen. Ich bin einfach da und das Glück von Swamis Gegenwart, auch wenn er nicht oder noch nicht sichtbar ist, lässt mich fast vergehen. Ich sitze in der zweiten Reihe vor dem Tempel, links von mir eine ältere, magere, feine und scheue Inderin. Swami nähert sich uns von rechts. Unbeschreiblich diese Welle von Liebe, die mich einhüllt, als er vorbeigeht. Eine Frau in der vordersten Reihe bekommt Vibhuti. Es ist das erste Mal, dass ich zusehen darf. Leicht bläst oder wischt Swami seine Hand in unsere Richtung ab. Zwei oder drei Stäubchen kommen geflogen. Ehrfürchtig hält die Inderin ihre rechte Hand ein wenig auf. Und ich traue meinen Augen nicht. Ihre Hand füllt sich mit Vibhuti, ein ganzes Häufchen. Sprachlos starre ich darauf, dann fragt sie leise nach Papier und packt es sorgfältig innig ein. Ich habe meine erste Lektion in Sachen Glauben erhalten. Etwa 10 Tage später. Wieder ist es Abend. Rosarote Wolken am Himmel, Stille außen, soeben ging Swami vorbei und nun tiefe Stille innen. Wir warten auf den Beginn der Bhajans. Ich sitze in der ersten Reihe wieder vor dem Tempel. Überraschend kommt Swami aus dem Schatten des Tempels an den Rand der Veranda. Es durchfährt mich. Er will etwas von dir. Schritt für Schritt kommt er die Stufen herunter und kommt dann direkt auf mich zu. Unterdessen haben meine Hände das Buch gefunden, das ich gekauft hatte. Beim Bezahlen hatte ich gedacht, eine Widmung von Swami wäre das schön. Dann steht er vor mir, streckt die linke Hand aus. Zitternd lege ich das aufgeschlagene Buch hinein. Seine rechte Hand wartet auf den Kugelschreiber und mit einem Stoßgebet, dass er nicht ausgetrocknet sein möge, lege ich ihn in seine Hand. Ungläubig schaue ich zu und kann es nicht fassen. Während er mir das Buch zurückreicht, umfasst mich ein langer, langer Blick und ein liebevolles Lächeln hüllt mich sekundenlang ein. Dann geht er zurück in den Tempel. Alles hat sich in totaler Stille zugetragen, kein Hauch eines Wortes, nur Wissen von Herz zu Herz. Wahrscheinlich ist es so, wie Phyllis Christel es beschreibt. Wenn dein ganzes Gefühl dahinter steht, hat die Frage bzw. der Wunsch die größte Kraft. Es ist nicht so, dass man tagelang oder oftmals an die Frage denken muss. Am besten, man vergisst sie gleich wieder.
Oh, Das, was wir normalerweise Sandpapier nennen, wir bezeichnen es nun präzise als Schleifpapier, da es schon lange nicht mehr aus Sand hergestellt wird, gibt es in verschiedenen Körnungen. Eine grobe Körnung, sagen wir mal eine 60er, dient dazu, überflüssiges Material schnell und mit relativ wenig Kraftaufwand zu entfernen. Der erfahrene Handwerker jedoch verwendet es vorsichtig und weiß, dass es nur der erste Schritt zu der perfekten Oberfläche ist, die er erzielen möchte. Wenn er dann das Material in die gewünschte Form oder Größe geschmirgelt hat, geht unser Handwerker auf eine mittlere Körnung über, vielleicht eine 100er oder eine 120er. Eine solche Körnung nimmt noch eine ganze Menge Material fort, unter geringem Mehraufwand an Kraft, lässt jedoch eine erheblich glattere Oberfläche zurück als die erste, abhängig von der vorgesehenen Verwendung des Materials, das er bearbeitet, könnte unser Handwerker nun die Oberfläche als genügend bearbeitet betrachten und zum nächsten Teil seiner Arbeit übergehen. Manch weniger gewissenhafter Arbeiter hört an dieser Stelle auf, auch wenn es sich bei näherer Betrachtung herausstellt, dass noch weitere Arbeit notwendig wäre mit einer noch feineren Körnung. Hier liegt der Unterschied in den Fähigkeiten und der Sorgfalt der verschiedenen Handwerker. Dem sorgfältigen Holzarbeiter, der ein schönes Möbelstück oder eine Schnitzerei schaffen möchte, ist keine Mühe zu viel. Er weiß, die Schönheit einer ordentlich bearbeiteten und vollendeten Oberfläche zu schätzen. Wenn das Design und die Ausführung eines Gegenstandes erstklassig sein sollen, bedarf es großer Sorgfalt im Detail. Wenn er das gute Stück mit feiner und extra feiner Körnung bearbeitet hat und die Poren der Oberfläche verschlossen wurden, wenn er das Stück mit der richtigen Beize behandelt und mit einem guten Lack oder mit einigen Schichten Wachs versiegelt hat, dann lässt unser Handwerker seine Finger liebevoll über die Oberfläche gleiten, lächelt und sagt, dass es nun gut ist. Wir, die wir uns zu Sri Sathya Sai Baba hingezogen fühlen, wissen, was es bedeutet, einer sehr sorgfältigen Vorbereitung und einer genauen Nachbearbeitung ausgesetzt zu sein. Nie gab es einen besseren Handwerker als Baba. Er hat die seltene Fähigkeit, das Potenzial zu erkennen, das unter der rauen Oberfläche liegt, und er hat die Geduld, all die verschiedenen Körnungen zu verwenden, um dann die Schönheit hervorkommen zu lassen, die in uns allen ist. Während dieses Prozesses wird einem ganz schön heiß, wenn Baba die jeweils feinere Körnung mit noch härterem Druck anwendet. Der Druck richtet sich auch nach dem Material. Je härter das Holz ist, umso stärker muss der Druck sein. Mehr Druck bringt größere Hitze. Hier hört die Analogie mit der Holzbearbeitung auf, denn wir haben eine Fähigkeit, die ein Stück Eiche oder Ahorn nicht hat. Wenn wir wissen, dass Baba sein Schmirgeln nicht eher beenden wird, als bis wir die Form und die Oberfläche angenommen haben, die er erreichen will, können wir den Widerstand aufgeben und weich und geschmeidig in seiner Hand werden. Damit wird der Prozess beschleunigt. Wenn wir uns seiner Arbeit an uns öffnen, dann nicht, um Baba einen Gefallen zu tun. Er hat das Werkzeug, er hat unbegrenzte Zeit, er hat die Geduld für jede Arbeit. Es ist für uns selbst von Vorteil, denn es verringert unser Unbehagen, das sich unter der Hitze des Schmirgelprozesses einstellt.
Thank you.
Durch die Gnade Swamis konnte ich im Jahre 1988 zum zweiten Mal nach Prashanthi Nilayam kommen. Außer meiner großen Freude darüber hatte ich dieses Mal eine sehr dringende Frage im Gepäck. Wichtig für das gesamte Satya Sai Baba Zentrum in West-Berlin. Es hatte ihm gefallen, dass einige Menschen in Ost-Berlin von ihm Kenntnis bekamen und mit uns Kontakt aufnahmen, um mehr Informationen zu erhalten. So begannen wir im Dezember 1987 regelmäßig alle 4 bis 6 Wochen nach Ost-Berlin zu gehen, um uns dort mit interessierten Menschen zu treffen. Wir hielten Bhajan-Nachmittage ab, brachten Bücher, Bilder, Kassetten, Vibhuti und von Zeit zu Zeit zeigten wir auch Filme über Swamis Leben und seine Lehre. Getragen wurden diese Treffen immer von sehr viel Liebe und Freude, eben von seiner Gegenwart. Und dennoch ist uns aus diesem Ganzen ein Problem erwachsen. Dieses Treffen verstieß gegen Gesetze der DDR, das heißt, wir gefährdeten die Schwestern und Brüder in Ost-Berlin und hielten uns nicht an Babas Anweisungen, in jedem Fall die Gesetze des Landes zu befolgen. Wir waren also in einem wirklichen Dilemma. So begann ich in Prashanthi Nilayam erst einmal die weisen alten Männer vom Central Office mit meinen Fragen zu löchern. Sie fanden alles sehr interessant und kamen auf Lösungen, die letztlich keine waren. Es wurde in den Gesprächen deutlich, dass diese Frage nur Baba selbst beantworten konnte. Er hatte Mitleid mit meiner Not und rief mich zum Interview. So konnte ich ihn persönlich befragen. Aber wie begrenzt und arm ist unsere Fähigkeit, ihn und seine immer sorgende Liebe zu verstehen, als er auf meine Frage voller Verständnis antwortete: Das ist ein Landesproblem. Ich werde mich darum kümmern. Ich war keineswegs zufrieden mit der Antwort. Ich wollte, dass er uns sagt, was wir tun sollen, und bemerkte gar nicht, dass er schon alles Nötige tat. Ich insistierte und fragte weiter. Sehr geduldig und liebevoll sagte er: Es gibt kein Ost, kein West. Es ist alles eins. Nun gut, ich nahm diese Botschaft mit nach Hause zu unseren Brüdern und Schwestern in Ost-Berlin, in dem Denken, dass es nur im spirituellen Sinne gemeint sei. Wie konnte zu der Zeit auch einer von uns auf die Gedanken kommen, dass dieses Versprechen des Avatars, ich werde mich darum kümmern und es gibt kein Ost und West, es ist alles eins, so ganz und gar praktisch gemeint war? Dieses Interview fand am 3. Oktober 1988 statt und genau ein Jahr später begann die friedliche Bewegung in der DDR. Für einige Tage war die Situation so angespannt, dass es fast zu einem Bürgerkrieg hätte kommen können. Aber wie es eine Schwester aus Ost-Berlin ausdrückte, drehte Baba die ganze Situation in solch eleganter Weise um, wie es nur ein Avatar tun kann. Und nun, ihr Lieben, ihr wisst es. Seit dem 9. November 1989 ist die Mauer offen und es ist kein Gesetzesbruch mehr, sich in seinem Namen zu treffen. Wie kann ich jemals meine Dankbarkeit ausdrücken für dieses unermessliche Geschenk göttlicher Gnade an unsere Nation? Ich kann nur sagen, danke Swami, und bitte schütz uns davor, neue Mauern in unseren Herzen und unseren Gemütern zu errichten.
Thank you.
Nach langer Reise bin ich endlich im Ashram angekommen. Groß ist meine Freude, nach zwei ereignisreichen Jahren mal wieder hier zu sein. Mein Schlafplatz ist bald eingerichtet und ich freue mich auf die Nacht. Endlich mal wieder ausgestreckt liegen. Doch mit dem Schlafen ist das so eine Sache. In der ersten Nacht gelingt es mir gar nicht. Um 4 Uhr stehe ich gerädert auf, um zur Meditation zu gehen. 5 Nächte hintereinander, immer dasselbe. Am 5. Tag begebe ich mich zur Apotheke außerhalb des Ashrams und frage den Apotheker, ob er mir ein Schlafmittel geben könne. Dieser schaut mir tief in die Augen und fragt, kennen Sie den Gayatri-Mantra? Schon davon gehört, aber wirklich kennen tue ich ihn nicht, antwortete ich ärgerlich, da er meiner Meinung nach vom Thema abschweift. Nochmal stellt er mir dieselbe Frage. Ich werde ungehalten und fordere ihn auf, mir nun etwas zu geben, damit ich endlich mal schlafen kann. Nun schaut mich der Mann hinter dem Ladentisch wieder ernst und durchdringend an und erklärt mir, Sie müssen unbedingt den Gayatri-Mantra lernen. Auch das noch, denke ich, will doch schlafen. Wenn Sie beim Zubettgehen eine Viertelstunde lang den Mantra rezitieren, haben Sie nie mehr Schlafstörungen. So vollendete er die Erklärung, kehrte mir den Rücken zu und ist zu keinen weiteren Diskussionen bereit, geschweige denn, mir ein Mittel zu verkaufen. Da stehe ich nun. Da ich aus vielen Erfahrungen weiß, dass die Menschen Sprachrohr Gottes sind, nehme ich diese Aufforderung nun doch ernst und kaufe im Ashram eine Kassette mit diesem Mantra, gesungen von Sai Baba. Am Abend kann ich es kaum erwarten, ins Bett gehen zu können, um den neuen Weg zum Schlafen auszuprobieren. Um Punkt 21 Uhr stecke ich die Stöpsel meines Walkman in die Ohren, höre und warte. Ich erwache um 6 Uhr früh. Es hat tatsächlich funktioniert. Bald ist auch jemand gefunden, die mir den Text schwarz auf weiß liefert. So geht es besser zu lernen. Zu Hause lese ich im Buch, dass dieser Mantra zur Transformation verhilft. Er begleitet mich seither täglich.
Tätigkeiten, leg mich alles zu dir hin.
Es ist mehr als 6 Jahre her, dass ich für einige Wochen in Buddhapati war. Eine große persönliche Erwartung und Erlösungssehnsucht hatte sich auf den als Avatar bezeichneten Sai Baba gerichtet. Doch dieser reagierte kaum auf mich. In den Scharen der Gläubigen, die ihn alltäglich bedrängten, drohte ich unterzugehen. Ich fühlte mich in Babas Ashram ziemlich isoliert und verloren, ohne deutliche Antwort von meinem inneren wie äußeren Gott. Jeden Tag musste mit Babas Abreise nach Whitefield gerechnet werden, was für uns den Abschied von Baba bedeutete. Eines Abends schließlich, als meine Gottverlassenheit und Verzweiflung sehr stark waren, spazierte ich auf die kleine Anhöhe hinter dem Ashram und kletterte nach alter Knabenmanier auf einen Baum. Kaum hatte ich mich oben niedergelassen, wurde ich von einem indischen Devotee zurechtgewiesen, dass dies Babas Baum sei. Ich durfte mich also noch nicht einmal auf seinen Baum setzen. Deprimiert ging ich in meine Kammer zurück und legte mich schlafen. Welche Überraschung, als ich am nächsten Morgen aus einem herrlichen Traum erwachte. Eigentlich ein groteskes Bild. Baba war der Fahrer des ersten von 2 Bussen, die zu einem Stadion fuhren, um dort sportliche Wettkämpfe auszutragen. Ein moderner Krishna, der nicht wie in mythologischer Zeit den Wagen eines einzigen Individuums, einer entwickelten Seele lenkte, sondern ganze Volksmengen durch die Schlacht des Lebens zu führen hatte. Innerlich strahlend, von neuer Lebenskraft erfüllt, begab ich mich zum Morgendarshan, wo mir die eigentliche Überraschung noch bevorstehen sollte. Denn Baba erkannte mich wieder. Als er auf seinem Rundgang vor mir stand, wandte er mir sein Gesicht zu und lachte mich an, wie einen Kumpel, mit dem er kürzlich einen großen Spaß erlebt hatte. Ungläubig und unsicher, ob er auch wirklich mich meinte, drehte ich mich um. Dort war niemand, der sein Lachen erwiderte. Er musste mich meinen. Bevor ich einigermaßen vernünftig reagieren konnte, war Baba schon weitergegangen. Die ganze Bedeutung des Geschehenen wurde mir erst viel später klar. Offensichtlich hatte sich Baba mit seiner Krishna-Allegorie einen Scherz erlaubt. Beim Verlassen Puttaparthis blieb die gefühlsmäßige Sicherheit in mir zurück, auch in diesem Massenzeitalter von meinem Gott gefunden und als Individuum erkannt worden zu sein.
Leuchtend erhebt sich der ewige Herr in mir mit all seiner Macht. Endlich Gewissheit und Freude und Kraft, Gott der Herr sagt, ich bin er. Liebe und Licht, Glückseligkeit. Ich bin der, ich bin. Ich bin der, ich bin. Liebe und Licht, Glückseligkeit, Ewigkeit. Ich bin der, ich bin. Ich bin der. Leuchtend erhebt sich der ewige Herr in mir mit all seiner Macht. Endlich Gewissheit und Freude und Kraft, Gott der Herr sagt, ich bin hier. Liebe und Licht, Glückseligkeit, Ewigkeit. Ich bin der. Leuchtend erhebt sich der ewige Herr in mir mit all seiner Macht. Endlich gewiss.
Ich sitze im Tempel morgens bei der Puja vorn in der zweiten Reihe. Ich bin noch nicht lange in Puttaparthi. Mein Herz ist zu, Emotionen und Gedanken jagen sich. Ich sitze mit geschlossenen Augen da und versuche, mich zu konzentrieren. Plötzlich, die Atmosphäre ändert sich. Ich öffne die Augen und alle sehen aufmerksam zur Tür. Baba erscheint an der Tür und kommt herein. Er spricht zu den Studenten, geht weiter, kommt auf mich zu und bleibt vor mir stehen. Seine Augen blicken mich nicht an, aber da ist etwas, etwas unbeschreiblich Subtiles, das in mich eindringt. Ich beginne zu zittern, zu vibrieren. Mein Herz, es schmilzt, einen Eisberg in meiner Brust. Da ist eine Flut von Gedanken und Gefühlen. Ich fühle mich ertappt im Innersten meiner Seele. Baba betritt meine Seele. Mein Herz. Ich stehe vor dem Angesicht Gottes. Das Gewissen meldet sich. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich nicht gelebt? Wo war die Liebe? Wo war die spirituelle Disziplin? 9 Jahre, 12-mal Puttaparthi, nichts als Leere. Tiefe Trauer und tiefe Reue erschüttern mich. Mein Herz wird ausgewrungen. Tränen laufen mir über die Wangen. Ich fühle mich durchschaut, Baba. Gott betritt mein Herz. Tiefe Ehrfurcht erfüllt mich. Und ich denke, Baba, ich werde alles anders machen. Baba geht und er geht aus dem Tempel. Ich sitze da, allein mit meinem Gott und mir. Liebe durchströmt mich, unendliche Liebe durchströmt mein ganzes Sein. Tränen der Trauer und der Reue werden zu Tränen der Freude, der Liebe und des Glücks. Die Puja ist zu Ende. Als ich aufstehe und den Tempel verlasse, erinnere ich mich an ein Buch, in dem der Autor sein Erlebnis, das er in einem klinisch toten Zustand hatte, beschreibt. Du stehst vor dem Angesicht Gottes. Der Lebensfilm läuft ab. Tiefe Reue über die Fehler und die verlorene Zeit, in der man die Liebe nicht gelebt hat. Dann Vergebung, Liebe und Licht. Gott ist Vergebung, ist Liebe, ist Licht. Dasselbe Erlebnis, welch eine Gnade. Kein körperlicher Tod ist notwendig, keine körperliche Wiedergeburt. Emotionaler Tod, ein Erwachen aus dem geistigen Schlaf, Geburt eines neuen Bewusstseins im selben Körper. Er ist immer hier, in mir und mit mir. Er ist die Liebe, ich bin eins mit ihm. Er ist meine Natur, er ist die Liebe in mir. Ich will diese Liebe leben. Dieses Erlebnis lässt es mich nie vergessen.
Thank you.
damit sind wir für heute wieder am Ende der Sendung. Und vielleicht konnten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einige Ihrer berührenden Begegnungen mit Bhagavan Sri Satya Sai Baba wieder ans Licht bringen, die Sie ebenfalls gern mit uns teilen möchten. Wir freuen uns sehr über Post von Ihnen. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich von Ihnen am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.